Wir haben dieses Lied gesungen, weil heute Morgen hier unter uns eine ganze Reihe sind, die sich grübelnd fragen, warum muss ich so leiden? Und wenn Gott mich lieb hätte, dann hätte er mich schon lange aus meinen Engpässen rausgeführt. Sie zweifeln an der Führung Gottes. Wir wollen heute beginnen mit der Geschichte vom Propheten Elia. Wir wollen das in Fortsetzungen hier zur Grundlage unserer Sonntagsgottesdienste machen. Wir beginnen heute mit 1. Könige 17, Vers 1 bis 6. 1. Könige 17, Vers 1 bis 6. Bei den Geschichtsbüchern, die Königsbücher, 1. Königsbuch, Kapitel 17, Vers 1 bis 6. Und es sprach Elia, der Tisbiter aus Tisbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Wir hatten uns schon viele Monate auf den Urlaub gefreut. Und dann endlich war es soweit, das Auto bepackt, die lange Strecke bis an die Nordsee wollten wir in der Nacht zurücklegen, die Fahrräder waren auf dem Dach verstaut, und es ging dann ganz gut, bis der Morgen anbrach, so kurz vor Hamburg. In einem großen Tempo konnte man das alles herunterfahren. Ich glaube, meine Familie schlief so ziemlich im Auto. Da war nur ein kurzes dot, 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 und dann war Schluss. Dann rollte der Wagen aus auf dem Parkstreifen der Autobahn. Am Benzin hat es nicht gefehlt, so viel verstehe ich auch. Und dann kann man vorne die Motorhaube aufklappen und sagen, das sieht eigentlich noch so aus wie vorgestern da drin. Was soll denn da los sein? Aber irgendwo in einem Zylinder war was gebrochen, eine Antriebswelle oder was das war, ein Kolben. Jedenfalls, der Motor war kaputt und da war nichts mehr zu machen. Abschleppen und in die Werkstatt. Und das war so ärgerlich. Es war doch alles ausgerechnet mit der Fähre und mit dem Übersetzen auf die Insel. Wie kann das bloß passieren, eine solche Panne? Stand doch in allen Zeitungen von dem Fabrikat, Sie wissen es jetzt sicher nicht, um was es handelt, und läuft und läuft und läuft. Und meiner lief gar nicht mehr, das kann doch gar nicht sein. Wie kann denn bloß so etwas passieren? Die Pannen mit dem Auto sind nicht so schlimm. Wir wären ja wirklich dumm, wenn wir nicht wüssten, dass das passieren kann, wenn man heute irgendein technisches Gefährt nimmt oder eine Maschine bedient. Ich möchte mich noch einmal heute Morgen an die wenden, die sagen, mein Leben ist durchzogen von solchen Pannen. Und da geht es um viel mehr als um einen kaputten Motor, den man austauschen kann, wo man in die Werkstatt fahren kann. In meinem Leben, sagen die, hat sich so eine Panne ereignet. Ich bin ganz fröhlich gestartet, ich dachte überhaupt nichts, lebte dahin und plötzlich, was kam dann? Heute ist das oft eine völlig unerwartete Krankheit. Gehen Sie mal durch die Krankenhäuser. wo die Unheilbaren liegen, die sagen, ich verstehe das überhaupt nicht. Bei mir ging alles gut, ich habe in meinem Leben nie ein Krankenhaus gesehen und jetzt muss mir das ausgerechnet passieren. Sprechen Sie mal mit den Trauernden, die sagen, jetzt hat der Ruhestand so schön angefangen und jetzt passiert das mir. Ich finde keine Antwort auf die Frage, warum, wieso. Das sind Enttäuschungen mit Menschen. Eine fröhliche Familie zerbricht plötzlich. Ein Vater verlässt die Familie und eine andere Partnerin gefunden hat, wie man so heute sagt. Und die Frau sagt, warum? War doch alles so schön. Warum passiert das? Ich habe nie gedacht, dass es bei uns geschehen könnte. Verliert einer seinen Platz, an dem er lange Jahre geachtet und geehrt war. Und plötzlich sagt man ihm, man braucht sie nicht mehr. Wir haben umdisponiert, sie können gehen. Und das sind die großen Krisen in unserem Leben. Die großen Fragen, die uns bewegen. Immer wieder bei Hausbesuchen sagen Leute zu mir, wissen Sie, es interessiert mich gar nicht, was Sie so am Sonntag predigen. Ich habe ganz praktische Fragen und die haben nie begriffen, dass doch im Wort Gottes dauernd von diesen Fragen gesprochen wird. Von was denn sonst? Von den großen Lebenskrisen, in die wir geraten. Wo das plötzlich bei uns gefragt wird, was soll ich denn? Was ist denn jetzt noch los? Wie kann denn das passieren? Es war doch alles so schön. Und wo ist denn Gott, wenn er sowas zulassen kann? Natürlich fragen alle Leute so. Warum soll einer nicht so fragen? Wenn du ein Gott der Liebe bist, dann musst du mich doch fortwährend versorgen mit allem Guten. Du musst doch dafür sorgen, dass mir es immer gut geht. Dass ich leben kann alle Tage herrlich und in Freuden. Darüber möchte ich heute Morgen reden. Weil viele sagen, mein Glaube an Gott ist mir zersprungen. Ich kann nicht mehr glauben, dass Gott da ist. Weil es mir so schlecht geht. Weil ich so leide. Mein erster Punkt, den ich habe, heißt, der Herr lebt. Also Gott lebt, der Herr. War schon ein Moment, als Elia, der Mann aus Tischbe, dort in den Königspalast von Samaria eindrang. Ich würde so gerne einen Film drüber drehen und unseren jungen Leuten das so vorführen, weil man es mit Worten gar nicht so interessant erzählen kann. Wahrscheinlich hat er nur sein einfaches Prophetengewand an, so ein auf sich um den Leib gehängt, mit seinem klaren Blicksturm davor und da sitzt dieser im Prunk und im Überfluss lebende König Ahab mit seiner Frau Isabel. Die dachten ja nur, wie sie genießen können im Überfluss und im Reichtum. Und dann stürmt der Elia herein, drängt all die Bewacher weg und ruft das in den Raum hinein des Königspalasts. Der Herr lebt. Da sagen wir Christen ja manchmal mit Betonung, dass wir nicht so einen Gott meinen, der da irgendwo hinter dem Mond thront. So ein ferner Gott. Sondern der Herr lebt. Sie können das entdecken. In den Schwierigkeiten ihres Lebens, heute. Sie können Erfahrungen mit ihm machen. Aber was Elia sagt, ist ja genau umgekehrt. Er sagt, das wird das Zeichen sein, dass Gott lebt, wenn diese Jahre weder Tau noch Regen fällt. Gott kann seine Gaben, die wir so selbstverständlich benutzen und genießen, einfach uns wegnehmen, stoppen. Er kann innehalten mit dem Geben des Guten. In den letzten Wochen habe ich gedacht, es ist auch in unserer Generation so, dass über den schweren Ereignissen, die uns eigentlich zur Buße treiben müssten, wenig nach Gott fragen. Da haben viele Menschen in den letzten Wochen darüber gesprochen, wie sowas geschehen kann, Vergiftung der Umwelt. Aber dass Gott seinen Schutz von uns wegnehmen kann und dass Gott auch den Frieden von uns wegnehmen kann, davon wurde wenig gesprochen. So wahr der Herr lebt! So wahr der Herr lebt! Und dann standen die Leute da, als es wirklich nicht mehr regnete über Jahre hinweg, und sie schauten zum Himmel und sagten, komisches Wetter. Zuerst macht man ja übers Wetter immer seine Witze. Und dann sagt man, jetzt wird's besorgniserregend. Und dann vertrockneten die Felder und die Pflanzen wurden dürr. Das Vieh schrie nach Wasser, der Boden war rissig. Die Seen hatten kein Wasser mehr. Und dann ballten sich die Fäuste und dann schrien sie, Gott, wie kannst du das zulassen? Durch die schweren Gerichte Gottes, wie wir sagen, kommen so wenig Menschen zur Umkehr. Wir werden das in den nächsten Sonntagen noch weiter verfolgen können, wie auch Ahab und seine Untertanen in einer Sturheit fortfuhren, ohne Gott zu leben und nicht nach ihm zu fragen. Und wenn in unserer Zeit heute gesagt wird, das sei die wichtigste Frage, Gott das vorzuhalten, warum er denn nicht so lieb sei, dass er in unserer Zeit des Überflusses uns nicht auch die letzte kleine Hürde unseres Lebensglücks wegräume. Und der Mensch, der alles hat, noch fragt, Gott, ich bin mit dir unzufrieden. Weil unsere Wirtschaftslage noch nicht ganz so ist, wie wir wollten, und die politische Lage auch noch nicht ganz, obwohl wir 40 Jahre Frieden haben. Wir haben ja so viel Vorhaltungen gegen Gott. Dann sollen wir wissen, so wahr der Herr lebt, er kann uns alles entziehen. Ich lese zurzeit viel in Zeitungen und in Blättern, dass Leute raten, wir sollten in diesem technischen Fortschritt ein wenig kritischer sein. So richtig. Wir sollten nicht an Maschinen glauben. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ist das nicht bei uns die Religion, nicht der Technik, sondern die Religion, die aus einem undurchdachten Darwinismus kommt, wo man meint, all die Dinge, die entwickeln sich gleichsam von selbst. Und die Welt eilt einem großen Fortschritt entgegen und es wird immer lichter und heller in der Zukunft. Und da ärgert man sich über alles, was sich dem entgegenstellt. Die Bibel sagt es doch ganz anders. In der Bibel finden wir kein Wort, dass es den Ärzten gelingen kann, die Schranke des Todes abzubauen. Sie müssen sich auseinandersetzen, dass sie sterblich sind und eine welke Blume, die man wegräumt eines Tages. Und da müssen sie wissen, dass dieser Tag heute und der Tag morgen ihnen von dem lebendigen Gott anvertraut ist, der Gott, vor dem ich stehe, sagt Elia. So wahr der Herr lebt. Von ihm her können sie nur ihr Leben verstehen, ihr Tun, ihre Arbeit und ihre Krankheit und ihre Krisen und ihre Nöte und die Enttäuschung mit Menschen und ihr Versagen. So wahr der Herr lebt. Da ruft Elia den Ahab zur Besinnung, aber nicht nur den, sondern uns. Und es genügt mir wirklich nicht, heute ein paar kritische Worte über unser technisches Zeitalter zu verlieren. Wenn wir als Christen, und Sie wollen doch Christ sein. Wenn wir als Christen nicht wieder unser gesamtes Leben, unser Tun und Arbeiten, Denken und Planen vor Gott, dem Herrn, verantworten, von dem wir herkommen und vor dem wir einmal stehen im Gericht. Und der moderne Mensch heute, der ist doch nicht weise. Wo Gott verloren hat, ist er doch so dumm geworden. So wahr der Herr lebt. Damals herrschte der Baalskult, der Fruchtbarkeitskult. Die Leute meinten, man muss nur diese Gottheiten anbeten, dann gebärt die Natur fortwährend das selbst. Es gibt auch heute solche grünen Naturideologien, wo man meint, dass in der Natur alles harmonisch sich zum Guten, zur Erlösung entwickle. Diese Natur hat Teil an dem großen Fall von Gott weg und ist mit unter diese große Zerstörung der Welt geraten. Leider, wir müssen viel tiefer fragen, wie wird unser Denken neu, auch unser Umgang mit der Natur natürlich, aber von Gott her, vor dem ich stehe. Mit ihm will ich doch leben. Der Herr lebt, das war der erste Punkt. Und der zweite, der Herr sorgt. Auch der treue Elia hat Teil an den schweren Gottesgerichten. Es wäre so einfach, wenn man sagen würde, die Christen, die werden nie krank, die haben nie Ebbe in ihrem Geldbeutel, die haben nie Berufssorgen und nie Probleme mit ihren Kindern. Christen tragen alle Nöte dieser Welt mit. Und dass sie jetzt noch einmal verstehen, das kann Gottes Reden mit ihnen sein. Das ist es sogar, wenn er sie in Krisen führt. Sag ja zu Gottes Wegen, haben wir doch gesungen. Das ist nicht ein Weg, wo Gott sie verlassen hat, sondern wo Gott sie hinführt. Ja, sag mal, ist Gott so gemein, so hinterhältig? Ich höre heute oft auch von Christen, ach nein, Gott ist ein Gott der Liebe, der hat ganz bestimmt nie etwas vor. Dann müssen Sie sich der Frage von Stalingrad stellen. Ich bin überzeugt, dass Gott unser Volk auch nach Stalingrad geführt hat. Und dann sollen Sie jetzt nicht leichtfertig sagen, ja, ja, aber dann machen wir Gott zum Urheber. Machen wir nicht. Das haben Menschen alles getan, aber Gott lässt es geschehen. Gott hat das nicht gemacht. Gott hat noch nie eine Bombe ausgeklingt. Haben immer Menschen getan. Und nicht Menschen, die von Gott gezwungen waren, sondern Menschen, die es ganz bewusst selber wollten. Jede einzelne Sünde haben wir selbst zu verantworten und nicht Gott. Aber Gott lässt in unserem Leben wohl die Sünde auch anderer Menschen geschehen, die uns so schwer zu schaffen macht. Und der Elia hat Teil an dem Hunger und an dem Elend und an der Dürre. Aber da steht was ganz Großes da, dass Gott diesen Elia führt zum Bachtritt. Jetzt wollte ich mit Ihnen unter vier Augen weiterreden. Das heißt doch ganz einfach, wenn Sie Gott gehören, wenn Gott Ihre Wege führt, dann kommen Sie auch durch die schlimmsten Dürrezeiten in der Wüste durch. Da hat Gott für Sie Rastplätze, wo er Sie versorgt. Es mag Ihnen vorher aussehen wie ein unüberwindliches Wegstück. Es ist gar nichts Schwieriges. Wir sind durch den Wadi Kelt gewandert. Das ist ein abenteuerlicher Wadi. Das ist der Bach Krit. Mit seinen steilen Abhängen. Ich hätte mich nicht reingewagt. Ich hätte gesagt, Herr, da kommt der Skorpion aus der Felsenschlucht und ich habe so Angst vor wilden Tieren und ich kann das Wasser nicht trinken, wenn es nicht richtig verklort ist vom Wasserwerk Stuttgart. Und ich habe überall Angst. Und wenn die Raben kommen, puh, ich habe was gegen Raben. Es waren auch damals unreine Tiere. Gib deine Vorstellungen auf. Gott wird dich hindurchführen. Und da sind so viele Christen hier, die haben das in den letzten Wochen gerade erlebt, wie der Herr sie auch durch diese schwierigen Dürrezeiten hindurchgeführt hat. Er sorgt für dich. Aber das ist doch merkwürdig. Kann man sowas verstehen, dass da die Raben das Brotstückchen bringen? Ist das nicht für Kinder? Sie werden mit ihrem Glauben nie weiterkommen als wie die Kinder. Und so ist es buchstäblich. Wenn der Herr uns durch die schweren Krankenzeiten hilft und durch die Trauer und da, wo wir keine Kraft mehr haben, wenn ich Ihnen diesen Trost zusprechen soll, dann möchte ich nur wissen, ob Sie wirklich unter der Führung und Leitung Gottes stehen. Oder haben Sie sich losgelöst und gesagt, ich möchte mein Leben selbst führen, ohne Gottes Führung und Leitung, ich weiß, was ich tue. Das hat Jesus in der Bergpredigt noch einmal ausdrücklich bekräftigt und gesagt, wenn ihr die Sorgen habt um euer Leben und was ihr anziehen werdet und wie ihr weiterkommt, dann setzt zuerst einmal auf die wichtigste Frage eures Lebens, nämlich, ob ihr Gottes Eigentum seid. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sorgt dafür, dass euer Leben unter der segnenden Hand Gottes steht. Dass ihr mit Gott im Frieden lebt. Dass ihr das Verhältnis mit ihm bereinigt habt. Ich möchte Sie heute dringend ersuchen, Wenn wir über die Krisen und Schwierigkeiten Ihres Lebens reden, ob das Berufsschwierigkeiten sind oder Ehekrisen, lösen Sie zuerst einmal Ihr Verhältnis mit Gott. Machen Sie klare Sache. Bringen Sie das in Ordnung, dass Sie sagen, Herr, ich möchte zuerst dich haben, dass ich wieder dort stehe, wo du bist, und bring du mein Leben in Ordnung. Vor dir bekenne ich auch, was falsch war und was sündig war. Vergib mir's. Dann wird mir das Übrige alles zufallen. Dann kann er den Raben befehlen, mich zu versorgen. Dann kann er das, was mir heute unlösbar scheint, in einem Nu für mich erledigen. Noch das Letzte. Des Herrn Wort gilt. Elia war ein Namenloser. Einen Namen hat er gehabt. Der Herr ist meine Stärke. Ein schöner Name. Nicht bloß so einen, wie wir ihn so verpasst bekommen haben. In meinem trage ich ja besonders schwer. Winfried Schiefelbruch und wie es immer heißt. Aber Elia, der Herr ist meine Stärke. Das war sein Motto. Er stammt aus Gilead, das ist die Ostjordanseite, also das heutige jordanische Gebiet. Dort war nicht viel Glaubensleben. Wir würden heute sagen, dort waren tote Gemeinden, es geschah nicht viel. Aber dort war ein Einzelner. Und was ist das Kennzeichen von diesem Elia? Er weiß, des Herrn Wort erfüllt sich. Jetzt bin ich froh, dass sich das heute schließt für unsere Konfirmanden. Manche nehmen ja immer wieder die Bibel als eine Diskussionsgrundlage, als ein Feld, über das man ein wenig, wie wir so sagen, spindisieren kann. Der Elia wusste, was der Herr spricht, das geschieht. Und das läuft wie bei einem Zeitzünder. Wir waren ja jetzt wieder so überwältigt und manche verstehen das gar nicht, warum wir immer so einen Tick haben, nach Israel zu reisen. Meine Frau und ich, und wir nehmen immer wieder ein paar mit, weil wir sagen, warum? Wenn man das so verfolgen kann, ja, bis zum Wiederaufbau des jüdischen Viertels, und dann lesen wir jetzt Lukas 21, Jerusalem wird zertreten werden, bis der Heiden Zeit erfüllt ist. Wir lesen Worte aus dem Hesekiel, von den letzten Leiden Israels, von dem Volk, das versammelt ist, gesammelt ist aus allen Enden der Welt, von den Bergen, die wieder grün werden. Ist das Herrn Wort wirklich so, dass man sehen kann? Das erzählen uns all die Evangelisten. So sind die biblischen Berichte doch entstanden, dass die sprachlos waren. Es geschah buchstäblich nach dem Wort des Herrn. Und so erfüllt es sich, und das ist uns wichtig, ihr Konfirmanden. Ihr könnt über Gott Ideen und Gedanken haben, das ist gar nicht arg interessant. Aber wenn ihr einmal in eurem Leben ausprobiert, wie das ist mit den Zusagen Gottes, die da in der Bibel stehen, wenn er sagt, ich will bei dir sein, ruf ihn an, bet zu ihm und sag, Herr, da steht's, ich glaube das. Und jetzt mach's wahr. Und all die Verheißungen des Wortes Gottes sind erfüllt in Jesus Christus, sind Ja und Amen in ihm. Da wird man so froh, dass man das weiß. Ich bin doch jetzt sicher, was Gott will. Ich habe Orientierung für meinen Glauben. Und da dürft ihr euch hinter den Elia stellen, der uns ein Vorbild ist. Es geschah nach dem Wort des Herrn. Er sprach und es geschah. Es war ein schlichter Mann, der Elia, aber er hat das Ohr dort gehabt, wo Gott geredet hat. Und das ist das Geheimnis eines Menschen, der in dieser Welt etwas Großes sein will. Wenn er hört auf die Stimme Gottes, wenn er tut im Gehorsam, was Gott ihm befohlen hat. Ich habe den Wunsch für euch Konfirmanden, dass dieses Wort Gottes bei euch lebendigen, festen Glauben wirkt. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass du deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Amen.